Herzlich willkommen zurück bei Organ der Rechtspflege, dem Anwaltspodcast aus Hamburg. In Hamburg sind die Ferien seit einiger Zeit zu Ende und wir sind zurück am Schreibtisch. Mit wir meine ich mich, Lars Rieck, Fachanwalt für Urhebermedienrecht aus Hamburg und mein Co-Host Stefan Dirks.
Ebenfalls Fachanwalt für Urhebermedienrecht aus Hamburg. Moin Lars.
Moin. Nach den schweren Jungs und leichten Mädchen beim letzten Mal mit der Fachanwältin für Strafrecht Alexandra Braun haben wir heute einen weiteren Knaller für unsere Zuhörenden. Ein spannendes Interview zum Steuerrecht. Das war natürlich Spaß. Nein, wir haben heute einen ausgezeichneten Rechtsanwalt, zumindest laut der Wirtschaftswoche. Stefan, wer ist es?
Unser heutiger Gast muss eigentlich nicht vorgestellt werden. Wir tun es aber trotzdem und vielleicht gerade deshalb noch ein bisschen ausführlicher. Es ist Diplom-Finanzwirt und Rechtsanwalt Dr. Thomas Schwenke. Hallo Thomas.
Hallo ihr beiden. Schön, dass du den Diplom-Finanzwirt als erstes voranstellst. Ich weiß, was jetzt mir gleich blüht.
Du weißt, du ahnst nicht im Geringsten, was dir blüht, Thomas. Aber bevor wir damit anfangen, dich zu grillen, einmal erstmal die Full Disclosure. Wir haben uns ja nicht erst gerade eben kennengelernt, sondern das ist schon ein paar Jahre her. Das kommt unter anderem daher, dass du ja auch gemeinsam mit Markus Richter das kongeniale Podcast-Duo der Rechtsbelehrung bildest. Und in der Rechtsbelehrung saßen ja wir beide auch schon mal getrennt jeweils bei euch vor dem Mikro. Ne? Also Kollege Lars, der ja noch kein Wort gesagt hat, aber das kommt sicherlich noch. Der durfte ja mal was zum Tattoo-Recht, glaube ich, sagen, ne? Sein Spezialgebiet, wenn ich es richtig
ja,
weiß.
Ja, zum Tattoo-Recht und genau. Zum Bildrecht.
Genau. Ah, weißt du? Wie Lars, du Bildrechte? Ich dachte, ich bin der Goto-Lawyer.
Ja, da gab es noch diese Datenschutzgrundverordnung und Fotos und so weiter.
Ja, genau. Also daher kennen wir uns irgendwie alle ein bisschen. Ja. Dann wollen wir auch in dem Zusammenhang vielleicht den Jurafunk nicht ganz vergessen. Also der Podcast, der diesem hier so ein bisschen seelenverwandt ist. Und die ehemalige Jurafunk-Crew besteht aus Henrik Rasemann, dem Datenschutzjuristen aus Kiel. Und mir, wir haben ja mit euch auch schon mal zusammen mehrere Folgen produziert. Also da ist irgendwie Filz in der Podcast, in der Lore-Podcast-Szene. Und vielleicht muss man da nochmal ein Organigramm malen, um den vollständigen Transparenz und so, also dem Genüge zu tun irgendwie, ja. Rechtsbelehrung ist aber deswegen auch ein gutes Stichwort. Ich habe gerade gesehen, ihr habt letzte Woche eure Folge 79 veröffentlicht und da auch zufällig ein ganz ähnliches Thema, wie wir heute besprechen wollen, besprochen, nämlich diese EuGH-Entscheidung, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, genau. Mit Malte Engler haben wir darüber gesprochen, welche Aussichten uns blühen, beziehungsweise wie man sich verhalten sollte, nachdem das Privacy Shield vom EuGH für unwirksam erklärt worden ist.
Sehr gut, da kommen wir auch gleich drauf. Und Lars, du hast dich sicherlich vorbereitet im Gegensatz zu mir, indem du diese Podcast-Folge schon gesehen hast. Ich bin entschuldigt, ich war im Urlaub.
Ja, ich habe den Podcast gehört und ich habe noch weitere Konkurrenz, na nicht direkt, also andere Podcasts auch noch gehört. Auch Interview mit dem Herrn Schrems höchst selbst etc. und so weiter. Also ich bin auch sehr interessiert. Und so ein bisschen vorbereitet, ja.
Sehr gut. Dann haben wir schon mal zwei sehr gut vorbereitete Teilnehmer hier und ich versuche das irgendwie zu kaschieren. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir noch ein bisschen über Thomas reden. Aber nicht doll, Thomas. Es ist bald vorbei. Ich bin beim Zahnarzt. Es tut fast nicht weh.
Ja, ihr könnt euch jetzt rechnen für die Besuche bei uns.
Das wird auch passieren. Oh Gott. Du bist ja viel im Datenschutzrecht unterwegs. Unter anderem bist du der Erfinder des Datenschutzgenerators, also des Datenschutzgenerators unter...
Das hast du gesagt, diese Superlative kommt von dir. Möchte ich jetzt nur an dieser
Feststellung. Ich will ja auch keine Alleinstellungswerbung irgendwie machen, aber es ist schon ziemlich toller Datenschutzgenerator. Ich lese kurz URL ab. datenschutz-generator.de. In dem Zusammenhang kleine Quizfrage. Ist dir eigentlich klar, dass du am Organ der Rechtspflege, an unserem Podcast schon mitgewirkt hast, ohne es vielleicht bemerkt zu haben?
Nein. Lass es mich wissen.
Ja, Stichwort wäre Datenschutzerklärung. Ja, wir haben also unser Schicksal in deine Hand gelegt und uns eine Datenschutzerklärung vom Datenschutzgenerator bauen lassen. Wir hatten es auch ein bisschen eilig, muss man ehrlicherweise sagen.
Und wir kannten da jemanden, der sich auskennt.
Genau, so. Und ein bisschen Angst haben wir jetzt aber, es gibt ja auch so komische Geschäftsmodelle. Kommst du ohne Abmahnung aus? Also kommst du aus, ohne deine Nutzer abzumahnen, um da an Geld zu kommen? Oder wie läuft das bei dir?
Nein, mein Geschäft Geschäft liegt, mein Geschäftsmodell liegt nicht darin, Nutzer abzumahnen.
Sehr gut. Ja, es gibt ja Wettbewerber aus Österreich, die so ähnlich klingen wie Abmahn, Gebimmel oder so, die ja reihenweise ja, Nutzer der Datenschutzerklärungen, die generiert worden sind, wegen unterlassenem Urheberhinweis abmahnen. Hast du noch gar nicht von gehört? Du guckst so erschrocken.
Keine Kommentare zum Mitbewerber.
Nee, okay, das ist vernünftig. Das ist vernünftig. Nee, gut, das beruhigt mich also, dass wir uns da auf dich verlassen können, dass es nicht böse endet. Wir haben ja für alle Interviewgäste immer so ein, für dich und den anderen Interviewgast, den wir bisher hatten, also zwei insgesamt, haben wir so einen Bogen, so einen Erhebungsbogen, wo immer so ein paar Sachen eingetragen werden, was man so vielleicht besprechen darf. Ne? Wir wollen ja auch niemanden hier mit seinem privatesten Inneren an das Licht der Öffentlichkeit zerren. Und da will ich ein paar Punkte rausgreifen. Und zwar in der Tat, Diplom-Finanzwirt. Thomas, wie kommst du denn dazu, dass du Diplom-Finanzwirt, du wirkst auf mich nicht wie ein solcher oder
Muss man sich jetzt dafür rechtfertigen?
Ja, ja. Wie wirkt ein Diplom-Finanzwirt sonst auf dich? Oder was ist deine
Vorstellung? Ja, das kann ich dir sagen. Es gab mal eine Situation, da hast du auf mich durchaus wie ein Diplom-Finanzwirt gewirkt. Das war nämlich, als es darum ging, wir haben zusammen was getrunken, ob ich einen Bewirtungsbeleg haben wollte. Und ich habe gesagt, nee, den brauche ich nicht. Und du hast mich angeguckt, als hätte ich gerade irgendwie eine Katze überfahren. Und ich will nicht weiterreden, weil nachher gibt's Ärger. Aber da habe ich gedacht, okay, da scheint er durch. Aber so bist du ja sonst nicht. Du bist ja eigentlich ein ganz normaler Typ.
Ja, auch Finanzbeamte sind normale Menschen. Ja, Diplom-Finanzwirt, den Titel bekommt, beziehungsweise diesen Grad bekommt man, wenn man eine Ausbildung zum Steuerrechtler abschließt. Und ich war knapp 10 Jahre lang bei der Finanzverwaltung in NRW und in Niedersachsen. Und ja, war eine schöne Zeit, aber am Ende habe ich festgestellt, als ich dann Sachgebietsleiter war und ein Sachgebiet leiten sollte, dass es nicht ganz geeignet für mich war, weil ich eigentlich jemand bin, der, sagen wir mal so, sehr neugierig ist und gerne Dinge selbst in der Hand hat, sehr gerne frei agiert. Und du kannst dir ja vorstellen, in so einer Finanzbehörde, wenn man jetzt Ideen hat, vor allem wie man Dinge verbessert, wie man sie beschleunigt, ich habe ständig Gedanken, wie man Dinge beschleunigt und besser machen kann, dann muss man halt, man kann das einreichen, muss dann ein paar Jahre darauf warten, bis die Oberfinanzdirektion darüber entscheidet, das bespricht, man schon die Stelle längst gewechselt hat und dann kommt das Feedback zurück und das war mir einfach zu lang und vor allem diese Vorstellung als Beamter auf Lebenszeit immer zu wissen, wie dein Leben abläuft, was letztendlich passieren wird, das ist für viele Menschen großartig, das kann ich auch nachvollziehen, aber das passte letztendlich nicht zu mir, weil ich ungern weiß, wie die Dinge sich entwickeln und da dachte ich, da ist der Job eines Rechtsanwalts weitaus besser, da ist quasi jeder Tag spannend.
Ja, das klingt. Oh,
ich habe nicht gesagt, dass mein Finanzamt unspannend ist. Ich will hier keinen Finanzbeamten zu nahe treten, aber sagen wir mal so, es ist planbarer, berechenbarer, vorhersehbarer.
Es klingt plausibel, was du sagst. Jetzt ist die Frage, hat es sich denn im Anwaltsberuf auch so herausgestellt, wie du es dir vorgestellt hast? Du bist ja nicht direkt als Einzel, also sag mal so, du hast ja auch ein paar Stationen als Anwalt schon hinter dir, glaube ich, und bist jetzt Einzelanwalt, aber bist dahin ja nicht direkt gekommen, ne, oder?
Nein, also als ich beschloss, dass ich nach einer knappen Dekade kein Finanzbeamter sein möchte und die Entlassung beantragt habe, ich war ja nebenbei als Programmierer unterwegs und habe auch Marketing gearbeitet und dann habe ich mir gedacht, ich bringe das beides vielleicht als Rechtsanwalt zusammen, weil jetzt einfach so Rechtsanwalt auf dem Markt neu ist vielleicht nicht so erfolgreich und dann habe ich einfach alles verkauft, Auto, Haus und bin nach Neuseeland gegangen, habe dort IP-Law studiert und Privacy-Law international, bin nach Deutschland zurückgekommen, habe dort jemanden kennengelernt, einen Partner Sebastian Tramuk, mit dem ich gerne eine Kanzlei gegründet habe, in Partnerschaft, dann nach 2 Jahren habe ich mich als Anwalt selbstständig gemacht und bin eigentlich zunehmend als Berater unterwegs, also weniger so der klassische Anwalt, zu dem man hinkommt, der häufig vor Gericht geht, sondern mehr derjenige, der vorab berät, bevor die Dinge anbrennen. Und das ist eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, es hat lange gebraucht, bis ich und der Job, wie wir uns beide gefunden haben, aber jetzt sind wir beide glücklich.
Okay. Und also Anwalt für Steuerrecht kam dann niemals in Frage oder hätte ja vielleicht nahegelegen?
Also ich habe 10 Jahre lang im Steuerrecht gearbeitet und ich habe tatsächlich auch ein Talent dafür, das hängt mit meiner Familie zusammen. Bei uns sind entweder alle Finanzbeamte oder arbeiten in der Bank und das heißt, ich kann irgendwie bilanzieren, wie vielleicht andere Musik machen können, was ich nicht kann. Allerdings fand ich es recht trocken und nicht ganz so aufregend. Also dort sind die Pfade schon ausgetretener. Und nachdem ich in meinem zweiten Examen fertig war, war ich auch bei Kanzleien in Frankfurt, wo ich Gespräche hatte. Und übrigens, einer Kanzlei hätte ich einen Job angenommen, dann würde ich heute vielleicht auch häufiger in der Presse sein, so im Zusammenhang mit bestimmten Cum-Ex-Geschichten. Aber letztendlich, nach dem einen Tag, habe ich mich dagegen entschieden. Ich habe beschlossen, nee, also irgendwie Steuerrecht in einer großen Kanzlei, wo alle darauf, aus meiner Sicht, auch ohne jemand zu nahe zu treten, wie gesagt, andere Welt, sehr viel Wert darauf legten, sehr wichtig und mächtig zu wirken, habe ich mich entschlossen, dass ich dann doch irgendwas komplett Neues versuchen möchte. Das schien für mich auch viel aufregender, der IP-Bereich, Privacy Law, das war alles so unausgetreten. So ein weißes Feld ist es eigentlich bis heute auch, und das fand ich so viel anziehender als das Steuerrecht. Das Steuerrecht wäre so eine sichere Bank gewesen, und dann hätte ich aber auch beim Finanzamt bleiben können.
Nachvollziehbar.
Ja, absolut. Einzelanwalt, sag mal abschließend sozusagen, bevor wir zur Sache kommen irgendwann, was macht des Einzelanwalts daran für dich aus? Also kannst du das, was macht dich daran glücklich?
Kurze Wege, Gestaltungsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit. Das heißt, ich muss nicht Rücksprache halten, ich muss nicht lange im Voraus mit Menschen diskutieren, also quasi das Gegenteil, was ich vorher hatte, sondern ich kann heute Abend eine Idee haben und morgen früh damit anfangen, sie umzusetzen. Ich kann mich sehr flexibel gestalten, also meinen Beruf flexibel gestalten, an die Gegebenheiten schnell anpassen und habe alles in der Hand. Das heißt, das Gefühl der Freiheit und der Selbstbestimmung ist immens. Im Vergleich dazu, wenn man mit anderen zusammenarbeitet oder in größeren Kanzleien arbeitet. Wie gesagt, das muss nicht schlecht sein, in größeren Kanzleien zu arbeiten. Es hängt ganz vom Typus ab, aber ich finde es halt sehr schön, dass ich die Dinge in der Hand habe. Man könnte es negativ auch als gewisse Kontrollsucht bezeichnen, aber ich verbuche es lieber unter Freiheit. Das hört sich viel, viel besser an.
Ja, man hört ja immer wieder, dass Kolleginnen oder Kollegen, die als Einzelanwälte ganz zufrieden waren, dann doch das als Sprungbrett nutzen und nutzen wollen, in größere Einheiten zu kommen. Aber das wäre nichts für dich.
Nein. Also ich bin sehr zufrieden, das läuft alles sehr gut. Ich würde darin für mich selbst keine Vorteile mehr erkennen können.
Und dieser Generator, war das auch so eine fixe Idee? Und dann hast du dich einfach hingesetzt und hast du doch in weiten Teilen selbst gebastelt, das Ding, ne? Oder?
Ja, ich programmiere selbst.
Ja, genau. Ihr seid ja beide so Coding Monkeys oder wie man das
nennt. Ja.
Habe ich gehört.
Aber, ich habe schon in der letzten Folge irgendwas oder vorletzten Folge über Teacher Buster gehört.
Ja, oh Gott, er hat
es gehört. Ich würde es nie zugeben, dass ich das auch selbst gespielt habe. Vielleicht sind wir uns so, Stefan, auf dem Wege in 80er Jahren, glaube ich, oder Anfang der 90er schon begegnet, ohne es zu wissen.
Ja, es könnte sein. Wie war da dein Screenname, dein Cracker-Name?
Das weiß ich nicht und ich will es bestimmt nicht wissen und ich sage auch nicht, dass ich vielleicht die Namen meiner Lehrer eingegeben hätte, das wäre ja ganz furchtbar. Das googelt jetzt keiner, was das für ein Spiel war. Und was war nochmal deine Frage?
Ich habe sie auch vergessen. Du hast sie aber gar nicht beantwortet.
Einfach nur, ob eben wirklich das so eine fixe Idee war, jetzt mache ich mal so einen Generator. Ne? Also manche Leute setzen sich auch einfach hin, machen eine Website, die aussieht wie eine Visitenkarte und hoffen dann, dass Beratungsmandate kommen oder sowas. Aber du hast ja noch ein bisschen mehr gemacht. Du hast gesagt, jetzt biete ich nochmal so ein quasi gratis oder teilgratis Angebot, wo sich Leute dann was basteln können und ich gebe ihnen die ganzen Möglichkeiten dafür.
Ja, das war eine Abendidee, die ich mal hatte. Und dann habe ich mich hingesetzt und einfach losgelegt. Und letztendlich hing es damit zusammen, dass ich irgendwann mal immer mehr Datenschutzerklärungen erstellen musste für Mandanten. Und das, sagen wir mal so, es kann eintönig werden, wenn man immer wieder Textbausteine zusammenschiebt. Mhm. Ich meine, man schreibt ja nicht alles vom Neuen. Kennt ja, wenn man Verträge schreibt, man macht es nicht vom Neuen. Das wäre auch gefährlich, weil dann würde man viel mehr Fehler machen. Aber dieses Hin- und Herschieben der Textbausteine, dachte ich, das kann man sich vereinfachen, wenn ich das Ganze automatisiere. Und dann habe ich es letztendlich für mich erstellt. Man könnte sagen, ich betreibe es auch für mich, weil ich ihn immer aktuell halte und so auch effektiver arbeiten kann. Und dann habe ich mir letztendlich gedacht, es gibt ja sehr viele Leute, die auch Datenschutzerklärungen brauchen, aber einen Rechtsanwalt dafür nicht beauftragen würden, weil die das halt privat oder vielleicht bei Banner auf der Webseite haben als Blogger. Und dann dachte ich, dann stelle ich das für sie frei, weil ich verliere ja letztendlich dadurch keine Kunden, weil sie würden es ja eh nicht kaufen. Und deswegen habe ich es für sie freigestellt. Und es ist auch natürlich auch ein schönes Gefühl, den Menschen zu helfen. Zum Beispiel, als die DSGVO kam, hatte ich sehr viel Nutzer. Ich habe sehr viel Schokolade zugeschickt bekommen. Ich bin richtig dick geworden in der Zeit. Sogar DVDs mit romantischen Filmen als Dank. Also es war erstaunlich. Diese ganze Liebe, das war so schön. Dafür hat es sich gelohnt. Und
halt keine Anfeindung aus dem Kollegenkreis oder so? Oder verschenkt er alles oder sowas?
Nein, also keine Anfeindungen bekommen. Eigentlich viel mehr Kontakte, okay, die dadurch entstanden sind. Und Anfeindungen habe ich eigentlich selten erlebt. Also vielleicht ganz am Anfang, vor 10 Jahren, vielleicht kennt ihr das, wenn man anfängt zu bloggen und sehr viel Wissen von sich preisgibt, dass es vielleicht Kollegen gibt, die dann, wenn man sich privat trifft, also nicht direkt per E-Mail oder so, dass sie sagen, die fänden das vielleicht nicht ganz so gut, weil man Wissen preisgibt und das Wissen kostet nur. Ich bin ja sozusagen als Anwalt, als Quereinsteiger könnte man sagen, weil ich ja vorher schon ein anderes Studium gemacht habe, als Steuerrecht und Programmieren und das war da alles dazwischen. Und ich fand, dass das Wissen zu horten eigentlich nicht zu der heutigen Zeit passt, weil an Wissen kommt jeder, sondern was wir sind als Anwälte oder Anwältinnen sind Wissensmanager. Und wenn ich auch einen kompletten Aufsatz, ein Urteil aufdrösel, das liest ein Mandant, aber diejenigen, die das wirklich brauchen, die gehen trotzdem zu einem Rechtsanwalt, weil die müssen das für sich angepasst bekommen. Das heißt, das Wissen einfach teilen, meines Erachtens verliert man dadurch keine Mandanten, sondern man gewinnt Mandanten, indem man zeigt, dass man komplizierte Fälle einfach zum Ausdruck bringen kann. Und ihr seid ja beide auch Blogger, ihr publiziert auch auf diese Art und Weise. Und ich denke, ihr habt auch wahrscheinlich dieselben Erfahrungen gemacht. Und diese Einstellung, ich weiß etwas, also so Einzelwissen, das halte ich zurück, weil da werde ich Geld mitmachen, das ist sehr oldschool. Das ist so noch so 1980er, 90er Jahre.
Ja, früher, das Herrschaftswissen. Ja, ne?
Herrschaftswissen, genau. Das ist der Schlachtbegriff dafür. Und das ist meines Erachtens überhaupt nicht zukunftsträchtig. Wenn man sich heutzutage so mit diesen Gedanken als neuer Anwalt aufstellen würde, wäre das natürlich für die etablierten Kollegen sehr gut, weil man damit nicht vorankommen würde. Man wäre dann eine schlechtere Konkurrenz. Aber für einen selbst, denke ich, kann man ruhig mit dem Wissen offen umgehen und das zeigen.
Da sind wir, glaube ich, alle sehr einig, ne? Das denke ich schon. Okay, das Schlimmste hast du überstanden, Thomas. Jetzt kommen wir mal zur Sache. Also wir wollen ja heute eigentlich darüber reden, wie auch ich mag dieses Wort nicht, aber Corona-Krise oder die Corona-Zeit, sagen auch viele, ist ganz furchtbar irgendwie, wie das unseren Alltag verändert hat und auf einmal auch dieses Thema Videokonferenzen ganz groß gemacht hat, weil wir uns ja nicht mehr treffen sollen. Und ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Ich habe das auch tatsächlich, habe ich ähnlich vielleicht wie du, Thomas, das Glück in Anführungszeichen, dass ich, wenn ich hier niemanden treffen will im Büro, treffe ich auch keinen. Außer eben Mandanten, die dann schon mal kommen. Und ich habe das tatsächlich umgestellt auf elektronisch. Ja, habe hier Scheinwerfer aufgebaut um mich rum und habe mir hier so ein halbes Studio eingerichtet. Weiß nicht, war das bei euch so ähnlich?
Also bei mir, muss ich sagen, hat sich nicht allzu viel verändert, weil ich hauptsächlich Unternehmen oder Agenturen berate und mir gegenüber sind häufig mehrere Personen aufgestellt oder mit denen ich kommuniziere. Das heißt, wenn wir uns treffen, dann fahre ich zu einem Mandanten oder wir haben uns eigentlich vorher schon immer digital getroffen. Also ich habe meine Kanzlei auch immer mehr darauf ausgerichtet, meine Arbeit, dass ich aus der Ferne arbeiten kann, weil ich auch gerne reise und eigentlich diese Trennung zwischen Urlaub und Arbeit nicht habe und gerne ortsunabhängig bin. Das heißt, ich habe meinen Mandantenstamm und meine Infrastruktur schon vor Jahren da angefangen, darauf umzustellen. Das heißt, ich muss zugeben, mich hat es gar nicht so sehr getroffen. Das heißt, statt der 2 oder 3 Mandanten, die ich normalerweise pro Jahr sehe, also live bei mir, habe ich keinen gesehen. Ja. Und ich muss sagen, der Unterschied ist mir nicht allzu sehr aufgefallen. Was vielleicht zugenommen hat, ist tatsächlich, dass wir viel häufiger jetzt per Videokonferenz als per Telefon sprechen. Mhm. Das ist quasi so zum Usus geworden, dass man sich jetzt auch sehen möchte als Kompensation. Das ist neu dazugekommen.
Ja, das ist bei uns auch ähnlich in der Kanzlei. Also wir haben ja auch nicht so viele Mandantenkontakte, also nicht wie die Verkehrsrechtskanzleien, wo am Tag 5 Mandanten rumkommen oder sowas oder mehr. Ähnlich wie vorher, plus, dass wir eben auch jetzt ab und zu mal was mit den beliebten und bekannten Programmen wie MS Teams oder Zoom oder sowas anbieten. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema, ne?
So ist es. Ja, und gerade jetzt grätscht uns der EuGH rein. Was hat denn dieses Urteil aus der, ist jetzt 2 Wochen her, glaube ich, etwa, ne? Aus dem Juli damit zu tun überhaupt? Vielleicht magst du dazu was sagen.
Naja, das hat sogar sehr viel damit zu tun, zumindest wenn Dienste für Videokonferenzen eingesetzt werden, die ihre Daten nicht in Europa verarbeiten und nicht in Europa sitzen. Und das Ganze hat vor allem mit dem Blick auf die USA sehr viel zu tun, weil die USA sind also Dienste, die dort angeboten werden und Unternehmen, die dort sitzen, wie Microsoft zum Beispiel oder Zoom, nur um die bekanntesten zweimal eben zu nennen, ja, die unterliegen den US-Gesetzen. Und die US-Gesetze besagen, ohne die jetzt im Einzelheiten zu nennen, dass letztendlich die Geheimdienste oder US-Behörden, die zuständig sind, auf Daten von Europäern, personenbezogene Daten von Europäern zugreifen und sie auswerten dürfen, ohne dass den Europäern Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, sich dagegen zu wehren. Also Rechte werden letztendlich abgeschnitten. Und das Recht zum Rechtsbehelf, also Widerspruch einlegen zu können, gegen die Verarbeitung eigener Daten vorgehen zu können, ist essentiell. Das ist eine Grundlage des Datenschutzes, weil der Datenschutz eigentlich wenig Wert hat, wenn meine Daten verarbeitet werden, ohne dass ich was tun kann. So, und jetzt hatte die Europäische Kommission mit den USA zwar keine Abrede getroffen, aber die Europäische Kommission hat festgestellt, okay, die USA betrachten wir als ein datenschutzrechtlich trotzdem sicheres Drittland. Das haben die 2016 gesagt, nachdem mit Schrems 1 sozusagen diese Feststellung, dass die USA sicher sind, zum ersten Mal aufgehoben wurde. Und danach haben die USA ihre Gesetze nicht richtig geändert. Es hat sich nicht viel geändert, außer dass die Kommission letztendlich gesagt hat, ich übersetze es mal etwas salopp, es kann nicht sein, dass der Datenverkehr aus Europa in die USA plötzlich zum Erliegen kommt. Das ist wirtschaftlich so relevant. Wir müssen etwas machen. Wie gesagt, da steckt ein gewisser Sarkasmus oder Zynismus sogar dahinter. Wir müssen jetzt irgendetwas machen. Also sagen wir, dass der Datenverkehr in den USA doch sicher ist. Und dann haben sie ein Privacy Shield beschlossen. Das heißt, die haben letztendlich das Privacy Shield ist nur eine Bezeichnung dafür, dass die Europäische Kommission sagte, die Daten dürfen wir in den USA fließen, dort ist es sicher. So, und man wusste, dass das wird nur so lange halten, bis der Fall wieder beim Europäischen Gerichtshof ist. Wie gesagt, das erste Mal war Schrems 1. Und jetzt hat sich quasi dasselbe nochmal wiederholt. Und da sagte der Europäische Gerichtshof, nein, in den USA herrscht kein hinreichend sicheres Datenschutzniveau aus unserer Sicht. Zumindest kann man das so pauschal auch für die Unternehmen, die sich das dort in Anspruch nehmen, nicht sagen. Vielleicht wollen die das. Aber der US-Gesetzgeber kretscht dazwischen und sagt, nee, die EU-Bürger sind für uns keine vollwertigen Menschen. Deren Daten dürfen wir einfach so verarbeiten. Das hat der EuGH festgestellt. Und indem er das festgestellt hat, gilt diese Feststellung der Europäischen Kommission nicht mehr. Und man kann nicht einfach so Daten in den USA verarbeiten. Wenn ich jetzt aber einen US-Dienst einsetze und dieser US-Dienst die Daten in den USA verarbeitet, dann fehlt erstmal eine Rechtsgrundlage dafür, dass die Daten in den USA verarbeitet werden, wenn ich für die Verarbeitung auch verantwortlich will. Wie tief soll ich noch in diese Sache hineingehen?
Das fand ich also, gut. Nee, alles gut. Safe Harbor war nicht zulässig, damals Schrems 1, richtig?
Genau.
Safe Und das haben sie dann quasi umbenannt?
Ja.
Mehr oder weniger umbenannt in Privacy Shield, haben noch einen Ombudsmann dran geklatscht, der keine großen Rechte hatte sozusagen.
Richtig.
Und deswegen hat der EuGH jetzt gesagt, ja, ist alter Wein in neuen Schläuchen oder wie es so schön heißt.
Ja,
und ist immer noch mehr oder weniger rechtswidrig. Ja,
beziehungsweise man könnte sagen, es ist sogar noch schlimmer geworden.
Ja.
Tja, inwiefern was wir machen? Es ist insoweit schlimmer geworden, als es auch Gesetzesänderungen in den USA gab. Das heißt, es gab eine Gesetzesänderung, die quasi den Zugriff auf die Daten der EU-Bürger ohne Remonstrationsrechte direkt, ohne Rechtsbehelfsrechte direkt zulässt. Das heißt, das Ganze hat sich noch verschlimmert. Und was der EuGH letztendlich gesagt hat, es fehlt die Essenz des Datenschutzrechts, wenn wir es so betrachten. Das heißt, die Daten dürfen nicht transportiert werden. So, damit ist dieses Privacy Shield entfallen. Das Privacy Shield hatte den super angenehmen Vorteil, wenn ein Unternehmen hat zertifizieren lassen und ein Privacy Shield. Nicht verwechseln mit einer externen Zertifizierung. Das Unternehmen hat letztendlich nur gesagt, wir halten uns an die Vorgaben des EU-Datenschutzes. Man konnte darauf vertrauen. Das heißt, man hat geguckt, oh, ist das Unternehmen datenschutzzertifiziert? Ich kann es nutzen, obwohl es
gab eine Liste, ne? Konnte man schauen,
richtig. Privacy Shield. Genau. Man musste nicht viel prüfen. Man musste nichts prüfen. Jetzt es gibt auch andere Möglichkeiten. Das heißt, man kann mit den Unternehmen spezielle Verträge, die von der EU vorgeschrieben sind, abschließen. Sogenannte Standardschutzklauseln oder Standard Contractual Clauses. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen.
SCC, und dort, sagt man auch.
SCC ist die Abkürzung. Und dort verpflichten sich die Unternehmen auf die Einhaltung des Europäischen europäischen Datenschutzes. Diese Klauseln sind zulässig, aber man muss sie im Einzelfall überprüfen. Das hat der EuGH gesagt, das haben auch alle Datenschutzbehörden gesagt. Das heißt, wenn wir Dienste aus den USA einsetzen, dann sollen wir diese Dienste oder müssen diese Dienste anschreiben und fragen erstmal, Standardvertragsklauseln, bietet ihr sie an? Und falls ja, wie gewährleistet ihr mir, dass die US-Behörden ihre Rechte nicht durchsetzen, dass sie in den USA auf die Daten zugreifen? Es gibt sogar, die haben ja sogar Rechte, auf die Daten amerikanischer Unternehmen in Europa zuzugreifen. Mhm. Zum Beispiel Microsoft wehrt sich dagegen ständig, aber die müssten mir sagen, wie verhindern sie es, dass diese Einflussnahme stattfindet? Man weiß, es ist gar nicht so einfach, den Staat auszuschließen, wenn er es will. Letztendlich die USA im Notfall, okay, ich will nicht zu zynisch werden, vielleicht ändert sich das, aber die können ja notfalls mit Waffengewalt hineinmarschieren und sich die Daten nehmen. Und das derzeit zumindest, wir nehmen das jetzt Ende Juli 2020 ist es gar kein fändigender Gedanke. Und die müssten letztendlich das darlegen. Wie die Unternehmen, US-Unternehmen einem darlegen sollen, dass die Daten trotz der behördlichen Zugriffsmöglichkeiten absichern, ist keinem klar. Das heißt, was alle jetzt machen, man verschickt diese Anfragen, wartet auf die Antworten, evaluiert die Antworten und hofft, dass in der Zeit politisch sich irgendetwas ändert. Und insgeheim, zumindest die Praktiker, hoffen alle auf das Privacy Shield Reloaded oder wie ihr es nennen möchtet.
Im dritten dann Aufguss genannt wird.
Hat man wieder 5 Jahre Zeit.
Ich glaube, da müssen wir sozusagen an irgendeinem Punkt auch nachher sagen, das nehmen wir mal an, dass es passiert, sonst können wir den Podcast hier beenden. Also ja. Wir haben schon verstanden, es ist tatsächlich der Datenverarbeitung in den USA zum Beispiel die Grundlage entzogen worden. Jetzt spannend jetzt vielleicht zu wissen, wäre auf diese Anfragen, von denen du gerade sprachst, liegen dir da schon Antworten vor? Und wie ist deine Prognose, ob die überhaupt kommen, wann sie kommen und wie die wohl aussehen mögen?
Also die Anfragen, es ist so kurz, deswegen habe ich eigentlich nur 2. Und in den 2 wird darauf hingewiesen, dass evaluiert und gerade geprüft wird und man sich melden wird.
Schauen wir mal, dann sehen wir
schon. Ich erwarte, dass es in vielen Fällen anders passieren wird.
Rufen Sie uns nicht an. Genau. Kollege kommt gleich.
Das heißt, man muss denen jetzt eine Frist setzen und man hangelt sich dann so von Frist zu Frist. Und wie gesagt, das, wenn man ganz böse sein will, dann spielen wir gerade eine Datenschutzcharade, bis die größere politische Scharade durch ist. Und das ist
bis sie sich wieder einen neuen Namen überlegt haben.
Ja, das kann man, wenn man das idealistisch betrachtet, vom Gedanken des Datenschutzes her und der Wirksamkeit und der Durchsetzbarkeit des Datenschutzes, dann kann man tatsächlich sein Gesicht in Händen vergraben und ein bisschen weinen. Das heißt, man muss das schon, sagen wir mal, mit einer gewissen Abgebrühtheit oder Taubheit herangehen und das praktisch betrachten, weil man muss schon einen gewissen Zynismus im Datenschutz mitbringen, um dort einen Job ausüben zu können.
Okay, dann lassen wir das sozusagen trotzdem einmal hinter uns und sagen, das wird sich schon irgendwie lösen. Ja, es wird Privacy Shield 2 geben, es wird tatsächlich wieder eine Grundlage geben, die so ähnlich ist wie die bisherige, dass man in irgendeiner Form dazu kommen kann, der Datenübertragung ins Drittland eine Rechtsgrundlage zu verschaffen.
Die USA passen sich an. Ne?
Oder die passen sich an, genau.
Aber natürlich.
Trotzdem würde ich jetzt gerne mal auf die Videokonferenzsysteme konkret zu sprechen kommen. Was wären jetzt für dich denn eigentlich so die Lösungen, die die größte Relevanz haben in deiner Erfahrung, die Videokonferenzlösungen? Also Produkte.
Microsoft.
Mit Teams.
Mit Teams. Jetzt haben wir das Problem mit Teams. Also ich sitze ja in Berlin und die Berliner Datenschutzbehörde, die hat Teams, eigentlich wie alle Videokonferenzdienste auf den Kicker, weil die Verträge, die Datenverarbeitungsverträge, die Auftragsverarbeitungsverträge, die sind für sie nicht zureichend, nicht klar formuliert und dann werden auch noch Daten erhoben über den Zustand, über die Vorgänge, also Metadaten, Telemetriedaten. Und damit kommen die halt nicht ganz zurecht. Das heißt, Microsoft Teams würde danach ausscheiden. Ich habe die jetzt nicht alle im Kopf, aber Zoom ist, glaube ich, auch ausgeschieden. Cisco WebEx ist auch ausgeschieden. Das heißt, wenn man nach den sicher gehen wollen würde, nach den Datenschutzbehörden, und an diesem Punkt müssen wir auch sehen, dass das Datenschutzrecht und unser Berufsrecht hier möglichst im Einklang sind. Also so ist
komm
es
ich
gesetzlich
drauf,
auch.
Ja,
deine, so ist es gesetzlich Brau, auch. Ja? Genau. So ist es gesetzlich auch gedacht. Das heißt, man kann davon ausgehen, was datenschutzrechtlich nicht zulässig ist, ist auch nach dem Berufsrecht nicht zulässig. Umgekehrt ist es nicht immer der Fall. Aber wenn man sich all die Punkte anguckt, die bemängelt werden, dann muss man entweder das Risiko eingehen, dass man die Dienste einsetzt, oder doch mehr mit Einwilligung arbeiten. Wobei, dabei muss man betrachten, dass zum Beispiel Gerichte auch Cisco WebEx einsetzen. Oder,
das wollte ich gerade sagen.
Genau, genau, oder Skype for Business, das jetzt letztendlich Teams ist oder wird, einsetzen. Und ich würde mal sagen, wenn man auf diese Player setzt, dann ist es nicht unbedingt das Falscheste. Man kann natürlich auch Zoom und andere Dienste einsetzen. Ich finde Zoom jetzt auch gar nicht, die haben so viel nachgebessert. Und vor allem, wenn man kostenpflichtig die Dienste benutzt, dann hat man auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Darauf sollte man achten, das halte ich für wichtig. Aber auch wenn man die Kommunikation zwischen den Mandanten und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten verschlüsselt, gibt es ja noch die Daten, die darauf hinweisen, dass die Kommunikation überhaupt stattfand, nämlich diese Verkehrsdaten, Kommunikations- oder Metadaten, wie man sie nennen möchte. Das heißt, wer hat wann mit wem kommuniziert, und das kann ja auch aussagekräftig sein, und auch das sind wichtige Informationen. Das heißt, darüber sollte man die Mandantinnen und Mandanten belehren, und ich würde tatsächlich mit einer Erlaubnis arbeiten. Das ist so die sicherste Bank. Natürlich, das Berufsrecht, unser Berufsrecht hat sich ja Anfang des Jahres geändert mit § 2 BORA. Dort gibt es eine Möglichkeit, dass man Kommunikationsmittel, elektronische Kommunikationsmittel einsetzt, wenn die Kommunikation verbunden ist oder wenn die Mandanten die von sich aus angeboten haben oder wenn man die Mandanten auf die Risiken hingewiesen hat, wobei man das nicht zu detailliert, zumindest laut Berufsrecht, tun müsste, dann darf man diese Dienste einsetzen. Und so würde ich verfahren. Jetzt ist das natürlich das Problem, das ist das Berufsrecht und wir haben immer noch das Datenschutzrecht. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass diese Dienste potenziell datenschutzrechtlich problematisch sind und Daten in die USA transportiert werden, dann ist diese Zustimmung der Mandanten, die Erlaubnis oder Einwilligung jetzt im datenschutzrechtlichen Sinne, zweigleisig. Die geben einfach einmal die berufsrechtliche Einwilligung und einmal die datenschutzrechtliche. Die datenschutzrechtliche Einwilligung hat aber keine Einschränkung von wegen, es reicht ja nur auf die Risiken pauschal hinzuweisen, sondern ganz im Gegenteil, wenn es vor allem um Datentransfer in die USA geht, steht im Gesetz, im Artikel 49 ganz klar drin, dass die Personen auf die Risiken hingewiesen werden müssen, die dadurch entstehen, dass es eben nicht solche Vereinbarungen wie Privacy Shield oder Standardvertragsklauseln und überhaupt kein sicheres Datenschutzniveau gibt. Das heißt, letztendlich müsste ich meine Mandanten darauf hinweisen, liebe Mandantinnen, liebe Mandanten, wir setzen hier Microsoft Teams ein, dass es die Informationen werden verschlüsselt übertragen, man weiß nur, wer mit wem kommuniziert. Die Verarbeitung findet auch auf einem europäischen Server statt. Aber es besteht die Möglichkeit, dass auf die Daten von einem US-Unternehmen zugegriffen wird. Potenziell kann das zu ihren Lasten ausgelegt werden. Sie haben keine Möglichkeit, dem zu widersprechen oder irgendwie Rechtsbehelfe einzulegen. Das kann für Sie negative Konsequenzen haben. Möchten Sie dann trotzdem mit mir über Microsoft Teams kommunizieren?
Und also wir müssen uns jetzt den 5. oder 6. Zettel noch unterschreiben lassen.
Ja, und da kommt noch etwas dazu. Die Frage ist, dürfen die Mandanten oder können die Mandanten und Mandantinnen überhaupt einwilligen? Weil eine Einwilligung ist letztendlich immer ein Verzicht auf meine Grundrechte und Grundfreiheiten, hier auf den Datenschutz. Und wenn der Europäische Gerichtshof sagt, dass der Datenschutz in den USA, dass die Basis, der Kern nicht vorhanden ist, weil die Möglichkeit, nicht widersprechen zu können, überhaupt einem Grundrecht widerspricht. Und die Frage ist, können Mandanten auf ihr Grundrecht auf Datenschutz, zumindest in diesem Bereich, überhaupt komplett verzichten? Ist das überhaupt möglich?
Wenn sie es wollen.
Ja, das Atemberaubende ist doch, wenn ich das jetzt mal einfach so in den Raum stellen darf, das größte Problem, was die Mandanten damit haben, den 5. Zettel zu unterschreiben, ist, dass es sie nervt. den fünften Zettel zu unterschreiben. Mhm. Und während Sie in Ihrem eigenen Unternehmen natürlich nämlich jetzt Teams benutzen jeden Tag und sich darüber nicht eine Sekunde lang einen Kopf machen. Worauf ich hinaus will, sind ja nicht alle nur Positivisten, indem wir sagen, das Recht ist nun mal so, wie es ist und wir verschließen die Augen. Ihr habt eben schon beide richtig ja angemerkt, dass die teilweise von den Landesdatenschutzbeauftragten monierten Lösungen auch durch Gerichte eingesetzt werden, weil es ist Corona und wir dürfen uns ja vernünftigerweise dann nicht mehr treffen. Irgendwo wägen wir ja auch so ein bisschen jetzt schon körperliche Unversehrtheit gegen Datenschutzgrundrecht ab.
Das ist auch so.
Jetzt bin ich jetzt mal derjenige, der sagt, das ist doch absurd. Also das Recht soll dem Menschen dienen am Ende des Tages. Und hier, du hast eben schon das Wort Scharade ja im Mund geführt. Wir führen jetzt akademische Diskussionen darüber, ob man irgendwas nutzen darf. Und es interessiert letztlich in der wahren Welt niemanden. Das kann doch nicht richtig sein.
Tja, übertrage einfach das, was ich vorhin zum Datenschutz gesagt habe, auf diese Konstellation. Ja, also der Datenschutz in der Praxis ist nicht der Datenschutz auf dem Papier. Die gehen ganz weit auseinander. Das heißt, man nutzt diese Videokonferenzdienste, man holt die Einwilligung ein, die in der Regel überhaupt nicht richtig gelesen werden, sondern jeder, der Teams kennt, sagt, ja, ist okay, ja, natürlich kenne ich, interessiert mich
Cookie
nicht.
Cookie-Banner wegklicken.
Ja, genau. Ja, de facto wie Cookie-Banner, ja. Genauso. Toll. Ich habe in meinem Cookie-Banner auf datenschutzgenerator.de habe ich auch den Hinweis auf die US-Dienste aufgenommen. Ja. Ich habe einen großen Monitor, der ist jetzt wirklich von oben bis unten gehend.
Moment mal, du hattest noch keins, oder? Ich habe doch geguckt. Hast du jetzt einen Cookie-Banner?
Ja,
oder hatte ich einen Pop-Up-Blocker?
Gehen wir mal davon aus.
Pop-Up-Blocker, ja, es gibt ja auch Banner, Pop-Up-Blocker für diese Banner.
Aber auf der anderen Seite haben wir doch die Datenschutzbeauftragten der Länder oder vieler Länder und wir haben auch, wie ich gehört habe, den EuGH, die da eine Hardcore-Linie eigentlich fahren und über die Nutzer erzwingen wollen, dass sich quasi Amerika oder die Unternehmen ändern, richtig?
Ja. Aber sie möchten jetzt auch nicht völlig quasi mit Mistgabeln und Fackeln aus dem Land gejagt werden. Und die haben natürlich, ich denke, die verspüren auch schon den Druck, weil wenn die das umsetzen würden, was der EuGH letztendlich gesagt hat, dann würde der Datenverkehr zwischen Europa und USA zum Erliegen kommen, zumindest wenn es personenbezogene Daten angeht. Und das ist eben sehr häufig. Die Unternehmen in Europa würden sehr, sehr viele Tools verlieren. Und das ist, sagen wir mal, das kann ja nicht sein. Das hätte viele wirtschaftliche Nachteile. Das heißt, das Ganze ist sozusagen too big to fail. Es kann nicht aufhören. Und dementsprechend erzählen sie sehr viel, hört sich sehr negativ an. Deswegen geben sie sehr viele Ratschläge und Hinweise an die Hand, wie man verfahren sollte. Aber aktiv werden sie zumindest nach meiner Kenntnis nicht. Und Datenschutzbehörden werden häufig so ein bisschen wie der Teufel an die Wand gemalt. Nach meiner Erfahrung, zumindest mit den meisten Datenschutzbehörden, sind es auch Personen, die versuchen, auch eine vernünftige beiden Interessen, wirtschaftlichen und den Datenschutzinteressen, eine gerechte Lösung zu finden. Aber
man könnte ja auch sagen, dass die Anpassungen bei Zoom auch nur erfolgt sind, weil eben Druck kommt aus Europa.
Ja, natürlich. Es ist sozusagen, man könnte sagen, so ein sanfter Druck. Man spricht auch vom Nudging, das ist sozusagen so ein Trend, to nudge, leicht stupsen, in eine Richtung bewegen. Also ich habe zum Beispiel angefangen, jetzt nach Alternativen zu meinen US-Diensten zu suchen, dass ich zum Beispiel meinen Newsletter demnächst nicht nur über Mailchimp versenden möchte, sondern über einen EU-Anbieter. Und ich merke auch bei Mandanten, das heißt, dort, wo es geht, wird halt versucht, doch europäische Dienstleister einzusetzen oder zumindest Dienstleister, die Server in den USA haben, in Europa haben, was natürlich ein bisschen sicherer ist, sicherer ist, oder dass die Daten auf dem Server nur verschlüsselt liegen. Das heißt, es bewegt sich was, aber es bewegt sich natürlich alles sehr langsam, nicht so schnell, wie die Datenschützer es gerne hätten.
Den Eindruck hatte ich tatsächlich auch schon bei Einführung der DSGVO, ne? Dass da erstmals teilweise diese Fragen überhaupt mal besprochen worden sind. Nur ist das natürlich wirklich vielleicht zu langsam für eine Situation wie jetzt gerade, wo alle auf einmal eine Lösung brauchen. Die Frage danach, wie die Datenschutzbeauftragten ihre Rolle sehen, nach deiner Einschätzung, wäre auch so die nächste gewesen. Also du sagst, die versuchen schon auf sachgerechte Lösungen hinzuwirken, ja?
Ja,
das auch heißt, jetzt im Gespräch mit dir zum Beispiel, also wenn man sich an die wendet, muss man jetzt nicht direkt Angst haben, dass jedes Wort einem im Munde umgedreht wird und morgen kommt die Verfügung.
Also natürlich beantragt man als erstes Akteneinsicht und ja, auch in diesen Verfahren natürlich sind es ist auch Personen auf der Gegenseite, aber zumindest aus den Treffen in Fällen sind die schon kooperativ. Nur sagen wir mal so, das betrifft so das tägliche Leben, da ist es einfacher. Was wir jetzt letztendlich haben, wenn wir heute einen US-Dienst einsetzen, dann holen wir uns quasi das Politikum von der Weltbühne auf unsere Computer, in unsere Unternehmen hinein, in unsere Kanzleien hinein. Und das heißt, wir haben letztendlich müssen dieselben Gedanken haben, die Diplomaten haben. Das heißt, etwas geht eigentlich nicht, aber es muss gehen. Wir müssen irgendeinen Weg finden, der funktionieren soll. Und Diplomatie ist immer so eine Schwebelage. Das heißt, man kann sich ja jetzt besonders geschätzt vorkommen, dass man da mitmischen kann auf dieser Ebene. Und die Datenschutzbehörden sagen auch, es gibt ja die Standardvertragsklauseln. Wir wissen eigentlich, die können nicht funktionieren, aber fragt erst mal an, wie das Ganze aussieht. Wenn das natürlich nicht zufriedenstellend ist, dann müssen wir die Dienste untersagen. Der Europäische Datenschutzausschuss, also quasi ein Gremium, das Leitlinien für den Datenschutz in Europa vorgibt, hat auch gesagt, wenn die Prüfung durch ist, also wenn man die Standardvertragsklauseln angefordert hat, auch Hinweise, wie gegen die US-Regierung, welche Maßnahmen ergriffen werden, damit sie nicht zugreifen kann und die nicht zufriedenstellend sind, dann soll man den Einsatz auch den Datenschutzbehörden melden. Das heißt, es werden ganz viele Bälle sich hin und her zugespielt, wie die Datenschutzbehörden dann reagieren werden, außer zu sagen, nee, dann lasst es, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es wirkt alles im Großen und Ganzen so, als ob man so ein bisschen Ping-Pong spielt oder sich den Ball hin und her passt. Ich bin nicht so ein großer Fußballfan, genau deswegen, weil da so ein Ball hin und her gepasst wird die ganze Zeit und ab und zu fällt ein Tor. Das heißt, der Datenschutz ist so ziemlich wie ein Fußballspiel, bei dem die Pässe und nicht die Tore zählen.
Der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten und wichtig ist, was hinten rauskommt.
Und das sage ich, der letztens sogar belehrt werden musste, dass es Max und nicht Mats Hummels. Nee, Mats und Max Hummels. Ja, okay, ich lasse es. Fußball ist nicht meine Welt. Aber ich bin sehr stolz, dass ich eine Fußballmetapher einmal in meinem Leben gebracht habe.
Ich kann über Fußball sagen, dass mein Nachbar einen sehr hohen Fahnenmast mit einer HSV-Fahne dran hat. Mehr weiß ich nicht.
Ja. Aber das ist, glaube ich, Lokalpatriotismus.
Ja, es ist, ich weiß nicht, wie ist es bei euch in Bergedorf? Kennt man den HSV da noch?
Ich war ein Jahr lang Mitglied im FC St. Pauli, als sie da damals Anfang der 2000er in der ersten Bundesliga spielten. Da kam man leichter an die Jahreskarte ran. Und deswegen.
Super, das ist ja auch
ein Club, wie ich gehört habe. Dummerweise nach Flensburg ziehen fürs Referendariat und dann musste ich immer aus Flensburg nach Hamburg fahren für die Heimspiele und so. Naja, aber war trotzdem gut. Ich konnte mir das Weltpokalsieger-Besieger-Spiel angucken damals. Legendär, werde ich nie vergessen. Das reicht, das war's wert.
Ich habe mal nebenbei gerade mal auf die Zeit geschaut und ich glaube, wir reiten jetzt schon dem Sonnenuntergang ein bisschen entgegen. Also es waren ja schon sehr viele Informationen, die wir da bekommen haben von dir, Thomas. Ich weiß nicht, hast du noch dazu Fragen, Lars, an den Zeugen hier?
Ja, also man könnte noch ein bisschen tiefer in dieses Urteil und so weiter einsteigen, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Da kann man sich auch nochmal selber, jeder persönlich, die Hörerinnen und Hörer einarbeiten.
Vielleicht verweisen wir auch so ein bisschen auf die Jurafunk. Ich bin schon wieder beim Jurafunk.
Genau.
Henry, es tut mir leid, wenn du uns hören kannst.
Wir wollen ja kein Konkurrenzprodukt machen.
Nein, zur Rechtsbelehrung. Ich meinte die Rechtsbelehrung. Die verlinken wir ohnehin natürlich. Und wer da tiefer einsteigen möchte, mag sich die Folge 79 von letzter Woche, glaube ich, ist die, anhören. Und da kann man es dann schön vertiefen.
Dankeschön.
Aber ich hätte dann doch noch, also anhakend an das, was wir gerade eben hatten, Erfahrung mit Datenschutzbehörden. Das war jetzt gerade in Bezug auf Videokonferenzsysteme, aber mal so allgemein Frage an euch beide. Wie sind eure Erfahrungen mehr oder weniger persönlich, beruflich mit Datenschutzbehörden? Also ich habe im Moment mit mehreren zu tun, aber halt so, weil, keine Ahnung, ich angezeigt wurde, weil ich eine Auskunft eingeholt habe über einen Gegner und der dann sofort, zack, Beschwerde bei der Datenschutzbehörde und so weiter und so fort. Solche Späßchen. Habt ihr auch mal mit sowas zu tun? Wie sind eure Erfahrungen da oder andere Erfahrungen?
Meine sind leider nicht so glücklich, um ehrlich zu sein. Bisher ist es für mich immer so gewesen, dass die Verfahren, die ich selber angestoßen habe, die wurden mit keinem sehr großen Verfolgungseifer bedacht, leider. Und alles war irgendwie immer bagatellartig oder so. Und ich habe immer sehr den, wie soll man sagen, ich bin ab und zu auch mal als Referent tätig gewesen, so im Bildungsbereich so ein bisschen. Und das ist dann auch da auf Unmut gestoßen. Man wollte also sich das nicht aus der Hand nehmen lassen, dass man selber derjenige ist, der den Lehrern erzählt, was sie dürfen und was nicht. Aber da haben sie schon so Revierverhalten gezeigt und waren nicht immer, aus meiner Sicht, nicht immer sehr hilfreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will hier über keine bestimmte Datenschutzbehörde reden. Aber Ausnahmen stehen in der Regel. Ich kenne auch Menschen sehr gut, die in Datenschutzbehörden arbeiten und habe mit denen schon Podcasts zusammen gemacht und die waren toll. Ne, ja, aber es ist also gemischt, durchwachsen, muss ich sagen. Also ich kann da jetzt keine Lanze brechen irgendwie.
Okay, also ich würde es auch unterscheiden. Also es kommt darauf an, wie viel Mühe man sich vorher gemacht hat. Oder sagen wir mal so, einfache Verstöße, und der Klassiker ist in 90% aller Fälle, mit denen ich zu tun habe, in aller Verfahren geht es darum, dass jemand eine Auskunft gestellt hat und die nicht beantwortet wurde oder nicht rechtzeitig beantwortet wurde oder nicht vollständig. Das ist, sagen wir mal, müsste man heutzutage sagen, es ist ein sehr dummer Fehler, wenn man nicht auf Auskunftsanfragen reagiert. Das ist so ein klarer Verstoß, das ist ein Heimspiel oder Homerun für eine Datenschutzbehörde, bei denen steht kaum jemand im Weg. Oder wenn man wenn es zu Datenschutzverletzungen kommt, also jetzt zum Beispiel ein Hack und man meldet diesen Hack nicht und es später herauskommt, dass die Daten öffentlich auftauchen, dass sich jemand bei der Behörde meldet und das Ganze ins Rollen kommt, auch ein sehr dummer Fehler. Also man sollte wirklich sehr, sehr lange sich überlegen, bevor man solche Fälle nicht anzeigt. Und die Behörden sind da relativ kooperativ, wenn man Vorarbeit geleistet hat. Und die achten auch sehr darauf, ob man sich die Mühe gemacht hat, sich datenschutzkonform zu verhalten. Das heißt, wenn Mandanten kommen und die haben sich vorher gar keine Gedanken gemacht und es ist irgendetwas passiert. Da werden die Datenschutzbehörden so ähnlich wie in der Schule sagen, setzen 6. Wenn man aber ein Konzept vorlegen kann, ein Sicherheitskonzept, man hat sich Mühe gegeben und es ist irgendwas schiefgelaufen oder man hat eine andere Ansicht als die Datenschutzbehörde, dann sind sie kooperationsbereit und dann reden sie auch mit einem. Also ich habe schon einige Gespräche gehabt, auch wo die Datenschutzbehörden bei Mandanten vor Ort waren, wegen Meldungen von potenziellen Datenschutzverstößen oder Vertragsgestaltung. Man konnte sich mit denen wunderbar auf einem sehr angenehmen Niveau unterhalten. Und deswegen würde ich sagen, wenn es dumme Fehler sind und man sich gar keine Mühe vorher gemacht hat, können die sehr gnadenlos sein, aber ansonsten kooperativ.
Und also ist das so bundesweit deine Erfahrung oder gibt es da so ein Gefälle Nord-Süd oder Ost-West oder was auch immer? Oder?
Ich würde mal sagen, je südlicher, desto gesprächsbereiter. Aber das ist schon wieder zu pauschal.
Das ist auch meine Erfahrung.
Ich muss eigentlich sagen, meine Erfahrungen sind natürlich überwiegend mit Berlin. Da habe ich viel mit so diesen Auskunftsfällen zu tun. Und tatsächlich so die, sagen wir mal, komplizierteren Fälle hatte ich mehr mit Bayern zu tun. Und dort war man eigentlich meines Erachtens immer sehr konstruktiv gedacht. Das heißt, sagen wir mal so, der wirtschaftliche Gedanke im Hinterkopf, dieser Ausgleich, würde ich mal sagen, im Süden etwas schwerwiegender als zum Beispiel bei uns in Berlin, wo man doch eher idealistischer handelt. Aber das hängt auch davon ab, mit wem man das konkret zu tun hat. So alle über den Kamm scheren würde ich nicht machen. Und ich sollte nicht alle Anekdoten erzählen. Ich habe ja auch noch mit Daten.
Nee, besser nicht.
Zu tun. Aber
nicht
alle. Es gab auch Fälle, wo ich für einen Mandanten gemeldet habe, einen Vorgang, bei dem eine ganze Datenbank mit zigtausenden von Datensätzen, die auch sexuelle Eigenschaften eine Datenbank, die auch sexuelle Eigenschaften betraf, dass die, sagen wir mal, von jemandem abgezogen worden ist, also es war ein Hack, jemand hat die Daten mitgenommen, hat dann einen Erpressungsversuch gestartet und angekündigt, die Daten zu veröffentlichen, und ich habe den Vorgang einer Datenschutzbehörde gemeldet und seit einem Jahr nichts davon gehört, was mich dann doch sehr verwundert hat. Aber wir hatten zwischendurch auch ab und zu Fälle, wo Datenschutzbehörden melden, Entschuldigung, alles, was bei uns in der Zeit von dem und dem eingegangen ist, ist leider futsch. Bitte meldet es nochmal. Also es kann so ein Fall gewesen sein.
Und an wen melden die dann ihren Datenschutz?
Ja, stimmt.
Breach, ja.
Abgeschnorchelt worden.
Alter. Das Angenehme ist, die müssen es ja nicht tun.
Nee, sehr schön.
Ja, ausgenommen. Ja, super.
Gut. Ja, spannend. Ich glaube, wir sind aber schon so weit jetzt.
Herr Kollege, wir sind so weit und ich bin da ein bisschen traurig, dass ich euch keine Lösung präsentieren konnte.
Das ist nicht so schlimm, wir haben das geahnt.
Ja.
Wir haben es geahnt. Wir sind ja Kummer gewohnt, unsere Mandanten auch. Denen müssen wir auch immer sagen, es kommt darauf an.
Genau. Thomas,
hat also, der BGH gestern auch gesagt.
Ja. So ist es. Ach, das Recht auf vergessen werden, aber das schaffen wir, glaube ich, heute nicht mehr.
Nein, das schaffen wir nicht mehr.
Das müssen wir irgendwie
jetzt auch nicht mehr aufmachen.
Aufs nächste Mal verschieben. Thomas, vielen Dank, dass du bei uns warst als Gast Nummer 2 in Folge Nummer 3 von Organ der Rechtspflege. Wer mehr über dich wissen möchte, der kann das ja zum Beispiel mal auf Twitter versuchen rauszufinden, dass es über dich rauszufinden gibt. Unter deinem Twitter-Handle also THSCH, ja. Ansonsten auf Instagram kann man dich auch finden unter T Schwenke, glaube ich. Ja,
auf Facebook. Ich bin sehr konsistent bei meinen
Nutzern. Ja, ich merke das, ne? Auf Facebook unter RA Schwenke, den datenschutz-generator.de hatten wir schon erwähnt. Und dann gibt es natürlich die Homepage unter drschwenke.de. Und man kann eigentlich dir aber auch nicht so richtig aus dem Weg gehen online. Also wenn man irgendwas
googelt. Ich glaube, es gibt auch noch einen YouTube-Kanal, oder?
Um Gottes Willen, nein. Ich hatte mal einen Reiseblog in 2010er Jahren, wo ich aus meiner Zeit in Neuseeland und aus Reisen danach berichtet habe, aber auf keinen Fall angucken.
Das ist, wenn man 10 Jahre später YouTube-Videos guckt. Ich kann das nicht lesen, ich glaube, hier steht auf keinen Fall meinen YouTube-Kanal erwähnen. Kleiner Schlussgag. Nein, aber also vielen, vielen Dank. Leute, guckt euch, hört euch die Rechtsbelehrung auch an. Dies ist ein toller Podcast. Und ja, vielen Dank, Thomas.
Stefan, Lars, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Noch viel Erfolg mit dem Podcast. Also die ersten beiden Folgen haben mir bis jetzt
viel
Spaß gemacht.
Wir bemühen uns auch um Folge 3. Also tschüss, Thomas, bis nächstes Mal.
Ciao.
Tschüss. So, ich hatte ja vorhin schon mal einen Gag zum Steuerrecht gemacht.
Ja, ich erinnere mich.
Also in letzter Zeit wollte das Finanzamt ja nie was von mir wissen, weil ich so spärliche Einkünfte habe.
Ich kenne das Problem.
Wir kennen das ja alle. Ne? Mhm. Rechtsanwälte, die nagen ja immer im Hungertuch. Aber ich habe gute Nachrichten. Das könnte sich in der Zukunft ändern. Die Anwaltsgebühren, die gesetzlichen nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, sollen erhöht werden. Schon nach 7 Jahren, also nach der letzten Erhöhung. Für Nicht-Anwältinnen und Anwälte, das ist die Vergütung, die man bekommt, wenn man nicht nach Stundensatz abrechnet. Das richtet sich zum Beispiel nach dem Wert, um den es geht. Also, ursprüngliche Forderung war mal, ist jetzt ja 7 Jahre nichts passiert, wir hätten gerne 13% mehr. Und schon 2 Jahre später, nach dieser Forderung, gibt es einen Referentenentwurf, der sagt, ja, ihr kriegt 10% mehr ab 2021. Im Sozialrecht soll es nochmal extra ein bisschen mehr geben, weil sich das sonst nicht wirklich lohnt. Und die Fahrtkostenpauschale soll angehoben werden. Yay, wenn wir jetzt viel Auto fahren, werden wir reich.
Oder
dann
Fahrrad.
Gibt es noch ein bisschen mehr die Abwesenheit und so. Ja, Fahrrad, genau. Für die Abwesenheit, wenn wir also länger weg sind. Und es ist immer ein Haken dran. Die Gerichtskosten, die steigen natürlich auch. Zeugen kriegen mehr, Sachverständige und so weiter.
Gut bezahlen wir ja nicht,
jetzt,
ne?
Also, jetzt werden wir reich. Also 10% mehr, yay. Ja. Natürlich auch nur einmalig. Ne? Nicht wie ursprünglich gefordert, regelmäßig alle paar Jahre. Nein, es gibt nur diese eine Erhebung. Aber ist ja toll. So. Muss ich dann vielleicht doch mal einen Fachanwalt für Steuerrecht konsultieren.
Der ist gerade weg, wollte ich gerade sagen. Ja.
Kleine Zusatzinformation, die Entschädigung für Bundestagsabgeordnete ist innerhalb der letzten 6 Jahre um 22% angestiegen. Aber das ist völlig unzusammenhängende Zusatzinformation.
Tja, was sagt man dazu? Soll man sich freuen? Das ist die Frage. Ne? Die Frage ist natürlich schon, wen es betrifft, weil ja zum Glück viele, wie wahrscheinlich wir beide auch in vielen Fällen, eher nach Honorarvereinbarungen arbeiten. Das heißt, da ist dann sind die Streitwerte und die entsprechenden Gebühren nicht so riesig relevant. Vor allem, man kann sich schon fragen, ob überhaupt dieses ganze System noch zeitgemäß ist, ne? Auf der anderen Seite, die Mischkalkulation sozusagen, ob die noch so stimmt.
Ja, ich glaube, bestimmte Rechtsgebiete sind einfach darauf angewiesen. Da kannst du so eine Vergütungsvereinbarung nicht durchsetzen im Sozialrecht oder sowas. Da werden sich die meisten Leute einfach einen Stundensatz nicht leisten können.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Jetzt könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass von außen das Geschrei kommt, ob die Anwälte nicht schon genug verdienen. Ne? Also Streitwert 50.000 Euro, dann gleich 1.500 Euro Gebühren im ersten Schritt. Aber es ist halt nicht überall so, das stimmt schon.
Also die Kammern und die Berufsverbände der Anwälte sind ja begeistert, was sie da durchgesetzt haben. Mein Feedback aus der Kolleginnen und Kollegenschaft war eher so, dass es mickrig, wie Kollege Burhoff sagte, sei. Mhm. Ich sehe das ähnlich. Also es ist ja nach 7 Jahren die erste Erhöhung und es ist ja gedacht vor allen Dingen, wie gesagt, für Kolleginnen und Kollegen, die Vergütungsvereinbarungen einfach nicht durchsetzen können, die sowieso schon Probleme haben, ihre Kostenquoten da erfüllen zu können und dann auch noch Gewinn zu machen.
Ja, also sicherlich, ne, wenn du es über die Zeit siehst. Ich denke auch, ich habe die Honorarvereinbarung, die Stundensätze auch angehoben in den letzten 7 Jahren. Ne? Ich habe jetzt den prozentualen Steigerungssatz nicht im Kopf. Waren das 13%? Ja, wahrscheinlich in dem Bereich, vielleicht sogar mehr.
Das sind die Tariflöhne, der Anstieg, der durchschnittliche Anstieg der Tariflöhne in dem gleichen Zeitraum. Das waren eben die 13%. Und nur das haben Anwälte gefordert. Klingt jetzt vielleicht furchtbar gierig und Anwälte verdienen ja alle immer so furchtbar viel, aber denkt dann vielleicht doch mal an den einen oder anderen Sozialrechtler oder im Migrationsrecht oder sowas. Da geht es eben vielleicht nicht immer
ganz einfach. Da sieht es anders aus, ganz genau. Ja, also reich werden die Kollegen davon leider nicht. So viel ist klar. Nee.
Ein weiteres gerade für die Anwaltschaft super relevantes Thema ist die Kommunikation untereinander und auch mit Gerichten und Behörden. Dazu haben wir heute meine Lieblingskategorie bei uns hier und mein Lieblingsfeature, den Rant des Monats.
Lieber Lars, ich muss mich erstmal entschuldigen. Als wir vor ein paar Tagen über meinen Rant der Woche gesprochen haben, hatte ich dir eigentlich angekündigt, mich noch einmal über das Thema mangelhafte Durchsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen auszulassen und darüber, wie es ist, als Ehepartner einer Lehrerin Stammkunde bei der örtlichen Covid-19-Teststation zu sein. Aber ehrlich gesagt, so sehr mich diese Sache auch nervt, desto mehr ist das Thema auch irgendwie schon um die Ecke, seitdem der letzte Test zum Glück wieder negativ verlaufen ist. Und deswegen sage ich es dir ganz offen, ich habe es mir jetzt anders überlegt.
Es hängt einem ja auch irgendwann mal zum Hals raus. Ne?
Ja, so ist es.
Sprichwörtlich.
Deswegen habe ich es dir auch noch gar nicht gesagt, was es jetzt ist. Ich sage es dir jetzt. Ja, das muss reichen. Mein Rant der Woche ist nämlich der andere Dauerbrenner, das besondere elektronische Anwaltspostfach. BEA ist das Thema. Und jetzt, jetzt würde ich mich gar nicht wundern, wenn du mir so ein müdes Augenrollen gibst nach dem Motto, ja, das kann man jetzt eigentlich auch gleich, da kann man gleich einen Rant über Andreas Kalbitz machen. Das ist ja genauso preiswert wie über das BEA.
Ich bin gespannt, was es jetzt an aktuellen Themen dazu
gibt. Also, die Sache liegt anders. To get this out of the way, Lars, kannst du mir in aller Kürze den allerwichtigsten und gleichzeitig allerunwichtigsten Talking Point nennen, denn den der BEA-Kritiker und die BEA-Kritikerin alter Schule sofort Tourette-artig ausstößt, wenn er oder sie das Stichwort BEA hört?
HSM und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung,
ja, würde ich jetzt spontan sagen. Ja, End-to-End-Encryption. Kannst du das mal eben kurz ausführen für die, die nicht so technisch drin sind? Was ist das Problem?
Also es soll ja ein wie heißt es so schön, ein sicherer Übertragungsweg, sicheres Verfahren bereitgestellt werden, dass die Bereitstellung, die wir selber bezahlt haben da mit unseren Beiträgen dafür, dass zwischen den Gerichten und den Anwälten und den Anwältinnen und Anwälten hin und her Nachrichten ausgetauscht werden und die sollen eigentlich, war die Vorstellung, verschlüsselt sein.
So, genau. Sie sind nicht so ganz end-to-end encrypted. Und das Thema ist total wichtig, weil wenn die E2EE nicht gewährleistet ist, dann ist sie eben nicht gewährleistet. Und mit E2EE, mit end-to-end encryption, ist natürlich besser als ohne end-to-end encryption. Das ist eigentlich jetzt ein No-Brainer. Aber gleichzeitig ist dieses Thema in Bezug auf BEA auch total unwichtig. Denn was manche Kollegen und Kolleginnen BEA-Hasser und Hasserinnen ja immer gern vergessen, wenn sie sich öffentlichkeitswirksam über diese Datenschutzkatastrophe aufregen, ist, wir wissen ja alle, dass die Alternative zu BEA not so much end-to-end encrypted eben nicht E2EE ist, sondern die Alternative ist, alles bleibt wie es ist und das heißt in vielen, ich würde sogar sagen wahrscheinlich allen Kanzleien, wir verschicken eben weiterhin E-Mails unverschlüsselt. Ja? Das ist natürlich macht das Ganze ein bisschen sinnlos, sich dann hier so aufzuregen, aber so ist es halt. Aber deshalb habe ich eben keine Liebe für die BEA-Hasser. Mein BEA-Rant geht anders. Lars, horch mal in dich rein. Magst du das BEA nicht heimlich auch ein kleines bisschen?
Also ich glaube, Anfang der 2000er Jahre hätte ich es mehr gemocht, weil da die Usability irgendwie Standard war.
Ja, ist schon richtig, Aber ist es nicht so, dass es natürlich technisch far from perfect ist, aber so viel besser als das Fax? Und ist es nicht so, dass wir endlich eine E-Mail, eine Art E-Mail haben, auf die die Gerichte mal anders antworten müssen als mit dem Standardaufdruck auf dem Gerichtspostbogen, wonach Eingaben per E-Mail eben leider nicht gehen? Also, Dinge könnten endlich mal schnell gehen, wenn Gerichte eben endlich mal aus ihrer Trantütigkeit herausfinden würden. Letzte Woche habe ich von einem Gericht ein Schreiben per Briefpost erhalten mit der Bitte, meine Kontonummer mitzuteilen. Das Schreiben war aus Berlin nach Hamburg eine geschlagene Woche unterwegs. Und dass meine Kontonummern aufgeschlüsselt nach Honoraren und Fremdgeld auf dem Briefbogen stehen, der sich zehnfach in der entsprechenden Akte befindet, muss ich ja nicht groß erwähnen. Also, da ist noch Luft nach oben. Ja, so, aber endlich können zum Beispiel wir Medienrechtler bunte Bilder versenden. Jetzt fragen sich vielleicht alle anderen, naja, das ist ja ganz toll, warum will man das wollen? Wir entgegnen ihnen, kannst ja mal versuchen, wie so ein Verbotsantrag für ein Lichtbildwerk auf dem Fax aussieht. Oder du kannst dir schon mal ein Moja zum Sielekingplatz bestellen, weil du die 2,5 Kilo Papier, 50 Seiten Antrag, 50 Seiten Anlagen, dreifach und dann 120er Grammatur persönlich abgeben musst, wenn du es nicht faxen kannst.
Aber Stefan, nicht zu viele Bilder, ne? Bei 60 Megabyte ist Schluss.
Nicht zu, ich komme dazu. Lars, ich glaube, finstere Mächte wollen, dass wir das BEA hassen. Und weißt du, wer diese finsteren Mächte sind? Es sind die Anwaltskammern selbst. Denn nicht anders ist es zu erklären, dass uns sowohl regionale Anwaltskammern als auch die BRAG neuerdings mit BEA-Spam versorgen. Spam 2.0 sozusagen. Unverlangte Massen-E-Mail wie früher bei E-Mail. Nur, dass man dagegen auch als Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin absolut nichts mehr unternehmen kann.
Ja, natürlich.
Und sie kommt aufs Handy. Bing! In ihrem BEA-Postfach ist eine Nachricht eingegangen. Ist es eine Klageschrift oder eine einstweilige Verfügung oder ist es etwa die lang ersehnte Annahme des Vergleichs in der großen Sache vor der KFH? Nein, es sind die BRAG-Mitteilungen oder es ist die Mitteilung über die Verschiebung der Vorstandswahl der Rechtsanwaltskammer Hamburg. Lars, ich glaube, die machen das mit Absicht. Ich glaube, sie wollen, dass wir noch im Jahr 2100 diktieren, vorab per Fax. Durchatmen. Ich bekniee hiermit die Rechtsanwaltskammern. Land auf, Land ab. Hört auf mit dem Quatsch. Die schweigende Mehrheit will das BEA ja lieben, aber so geht es einfach nicht. Schafft einfach die blödsinnige Speicherplatzbegrenzung der Nachrichten auf 40 oder 60 oder was weiß ich wie viel MB ab. Sorgt für ordentliche Schnittstellen zu Outlook und hört endlich auf, eure Sülze über das BEA zu verbreiten. Die Nutzer werden es euch danken.
Ja, danke. Wo muss ich unterschreiben?
So, das war der Rant der Woche.
Stefan, herrlich. Du sprichst mir aus der Seele.
Ach, schön, das freut mich.
Und ich glaube nicht nur mir. Also ich habe das ja miterleben dürfen bei Facebook. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Da gibt es ja so Anwaltsgruppen. Und da schrieb ein junger Kollege aus den Flitterwochen. Mhm. Er hätte da eine BEA-Nachricht und wüsste nicht, wie er die jetzt abrufen solle. Es könnte ja was Wichtiges sein. Ja. Und ob er an seinem Flitterwochen-Urlaubsort vielleicht ein Kollege ihm Zugang dazu gewähren könne. Und das muss doch echt nicht sein. Also ich habe ihm dann auch geschrieben, dass es vermutlich diese Nachrichtensendung, BRAG-Nachrichten, was auch immer ist. Und das wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Die wurden ja auch gestaffelt verschickt. Es ging ja über mehrere Tage, die Meldung über diesen Empfang. Und ja, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt Kostenspargründe sein sollen oder die Leute dahin zwingen oder so.
Keine Ahnung. Wobei man ja sagen muss, dahin zwingen. Es ist ja praktisch. Letztlich ist es ja, wenn du diesen Spam nicht hast, praktisch. Du kannst ja, so ein Kartenlesegerät ist ja nun nicht etwas, was die Urlaubsgarderobe, die Urlaubstasche, die Koffer sprengt.
Braucht man ja noch nicht mal. Du kannst ja so ein Software-Zertifikat für 5 Euro im Jahr nutzen.
Das ist dann die Frage, ob man das möchte, ne? Ob man nicht lieber das
getrennt
hat. So, aber es ist möglich, tatsächlich, viel besser als vorher, im Urlaub, aus dem Camper zum Beispiel, mit Gerichten zu kommunizieren. Das geht, das ist überhaupt kein Problem. Man muss ja nicht mal eine Signaturkarte haben, es reicht die BIA-Karte. Also es ist
richtig.
Es geht, es wird einem nur einfach unheimlich madig gemacht. Und das finde ich echt traurig.
Ich bin ja auch kein BEA-Verächter, ganz im Gegenteil. Bin ja auch mehr so ein Early Adopter und finde es wunderbar, dass ich jetzt also nicht mehr den ganzen Krempel dreimal auf Totholz ausdrucken muss und die ganzen Kosten und Papier und Toner und Pipapo und so und nutze das BEA. Aber es wird einem immer wieder irgendwie vergrault und vergilt. Dann, also, habe ich vielleicht sogar schon mal erzählt, aber ich mache es einfach nochmal, weil es mich immer noch so aufregt. Da teilt mir dann eine Kammer des Landgerichts Hamburg mit, dass, wenn sie da was per BEA geschickt kriegen, das von der Poststelle zu ihnen eine Woche braucht.
Ja.
Unfassbar. Ja, und wenn es Farbteile enthält, dann noch länger, weil es weniger Farbdrucker gibt, aber eben nicht mehr Personal in der Postannahmestelle. Und wenn es eilig sei, möge man das doch bitte per Fax schicken, sagt die Kammer.
Ja,
toll, wenn das dann funktioniert mit Zwangsvoid und so weiter.
Ja, aber,
naja, ich fahre auch schon wieder hoch.
Ja, du kriegst natürlich dann, wenn du dich versuchst, an solche Hinweise zu halten, kriegst du natürlich beim nächsten Fax dann wieder in dem üblichen Tonfall den Anraunzer, das kann kein Mensch lesen. Aber gut.
Ja, die können ja auch nichts dafür. Und ich freue mich ja, dass jetzt immer mehr Gerichte das auch nutzen und man nicht auf die Post angewiesen ist und so weiter. Ja. Aber dann auch diese Milliarden von Dateien, die man da immer kriegt und die ganze Aktengeschichte in der elektronischen Akte zu bomben und Das war's von uns für heute vom Organ der Rechtspflege. Eine Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Stefan, wie fandest du's?
Ja, was soll ich anderes sagen, als dass sie mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, ne? Das wird ja sonst auch schwierig. Aber besonders habe ich mich gefreut über unseren heutigen Gast, Thomas, der den hohen Erwartungen, die wir an ihn gerichtet haben, vollends gerecht geworden ist, finde ich. Natürlich genauso wie davor auch schon Alexandra, aber ich freue mich, Lars, über unsere Gäste. Schon wieder.
Ja, prima. Dann bleibt uns eigentlich nur noch der Aufruf an unsere Zuhörenden. Folgt uns in Social Media, verbreitet uns weiter, spread the word. Ihr findet uns auf Twitter und Instagram unter @anwaltspodcast. Unsere Website lautet anwalts-podcast.de. Und bei Facebook findet ihr uns mit dem Suchwort entweder Organ der Rechtspflege oder Anwaltspodcast.